Ein paar Tage später kam J.A. zurück. Er war bleicher und magerer, aber gleichzeitig noch brutaler. Er war nicht zufrieden mit dem Fortschritt der Arbeit während seiner Krankheit. Brown wurde gescholten, und J.A. brüllte, ab sofort verlange er mehr Einsatz von allen, die am Berg arbeiteten. Wer seinen Befehlen nicht gehorchte, sollte ohne Essen und Wasser in die Wüste gejagt werden. Allmählich wurde es Herbst. J.A. betrank sich immer öfter. Dann schlug er jeden, der ihm in den Weg kam. Manchmal war er so betrunken, dass er, über der Mähne hängend, auf seinem Pferd einschlief. Aber obwohl er schlief, fürchteten sie ihn doch nicht weniger. Sie arbeiteten weiter im Gebirge. Die Nächte wurden kühler. Da geschah das, wovor San die größte Angst gehabt hatte. Guo Xi wurde krank. Eines Morgens wachte er mit heftigen Magenschmerzen auf. Da seine Arbeitskollegen fürchteten, sie würden sich an der Magenkrankheit anstecken, ließ man ihn in einem kleinen Zelt allein. San kam und brachte ihm Wasser. Ein alter Neger namens Hoss benetzte ihm die Stirn und wischte den wässrigen Kot auf, der aus seinem Körper rann. Guo Xi rief voller Angst, er sehe jemanden aus der Wüste auf sich zukommen. Hoss versuchte, ihn zu beruhigen. Er hatte an genügend vielen Sterbebetten gesessen, um zu wissen, dass dies eine übliche Vision derer war, die bald sterben würden. San wartete verzweifelt. Aber wie durch ein Wunder wurde Guo Xi wieder gesund. Es ging sehr langsam. Hoss und San wagten es nicht zu glauben, aber eines Morgens stand Guo Xi auf. Der Tod hatte sich von seinem Körper abgewendet, ohne ihn mitzunehmen. In dem Augenblick beschloss San, dass sie irgendwann wieder in China sein würden. Dort waren sie trotz allem zu Hause, nicht hier in der Wüste. Sie würden am Berg ausharren, bis sie ihren Sklavenvertrag erfüllt hatten und frei waren, um zu gehen, wohin sie wollten. Sie würden alle Qualen ertragen, denen J.A. und die anderen Vorarbeiter sie aussetzten. Schließlich kam der Tag, da ihre Zeit vorbei war und sie den Eisenbahnbau als freie Männer verlassen konnten. San hatte die wenigen Stunden, in denen er nicht arbeitete oder schlief, auf Überlegungen verwendet, wie sie nach Kanton zurückkehren könnten. Einige Monate vor der Freilassung erfuhr San, dass ein weißer Mann namens Samuel Aikson eine Wagenkolonne nach Osten führen wollte. Er brauchte jemanden, der ihm das Essen machte und seine Wäsche wusch, und er versprach, dafür zu bezahlen. Aikson war bereit, San und Guo Xi mitzunehmen. Den Kontinent zu überqueren, die unendlichen Ebenen, die Gebirge, das dauerte länger, als San vorhergesehen hatte. Auf der großen Prärie sah San abends oft zu dem unendlichen Sternenhimmel auf. Er suchte seinen Vater und seine Mutter und Wu, konnte sie aber nicht finden. Sie kamen nach New York und hielten nach einem Schiff Ausschau, das sie mit nach England nehmen konnte. San wusste, dass von New York aus keine Schiffe direkt nach Kanton oder Shanghai fuhren. Schließlich fanden sie Decksplätze auf einem Schiff nach Liverpool. Es war im März 1867. An dem Morgen, als sie New York verließen, war der Hafen in dichten Nebel gehüllt. Hier und da dröhnte ein Nebelhorn durch den Dunst. San und Guo Xi standen an der Reling. »Wir sind auf dem Weg nach Hause«, sagte Guo Xi. »Ja«, antwortete San, »jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause.« In einem verknoteten Tuch, in dem er seine wenigen Habseligkeiten aufbewahrte, befand sich auch der Daumen Liu's, eingewickelt in ein Stück Baumwolle. Einen einzigen Auftrag brachte er aus Amerika mit, den gedachte er zu erfüllen. Oft träumte San von J.A. Auch wenn die Brüder den Berg hinter sich gelassen hatten, war J.A. noch in ihrem Leben. Und San wusste, dass er immer da sein würde, was auch geschah. Immer.